온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 496. Vor wenigen Tagen flatterte aus El Salvador der aktuelle Newsletter von Radio Victoria in unseren virtuellen Briefkasten. Er stand ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 27-jährigen Bestehen des Senders. Auch wenn diese aufgrund von Covid-19 etwas ruhiger als in den letzten Jahren verliefen, feierten die RadiomacherInnen wieder mit ihren ZuhörerInnen und UnterstützerInnen. Denn sie fühlen sich auch mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Gründung des Community-Radios der Gründungsidee, dem Dienst an der Dorfgemeinschaft, verpflichtet. Wir haben für euch in das aktuelle Programm hineingehört. Wie das aussieht, erfahrt ihr in unserem Onda-Reinhörer zu Radio Victoria. Mehr über die Entstehungsgeschichte des Senders könnt ihr in einem Beitrag von Markus Plater erfahren. Diesen findet ihr auf unserer Webseite. Unser zweiter Beitrag führt uns ganz in die Nähe unseres Studios. Denn in Berlin-Prenzlauer Berg lebt seit 7 Jahren Luis Esteban Quibo, Ex-Militär aus Argentinien, dem dort schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Der Strafverfolgung entzog sich Quibo, der auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, durch Flucht nach Deutschland. Im September besuchten Angehörige von Opfern der Militärdiktatur Quibo an seinem Wohnort in Berlin. Onda Info war dabei. Wir wünschen eine interessante halbe Stunde. Euer Onda Info Team.
Hallo?
Wir kommunizieren ständig. Wir quatschen mit Freunden, hängen am Phone, chatten per WhatsApp, sharen Videos auf YouTube, posten unsere Gefühlslage auf Facebook und zwitschern alles Mögliche auf 140 Zeichen. Wofür brauchen wir da noch ein Hashtag Recht auf Kommunikation?
Nicht alle können so fröhlich kommunizieren.
Weil vor allem Menschen mit Behinderung oft keinen normalen Computer benutzen können, um zu kommunizieren.
Mann, weil hier einfach kein Internet hinkommt.
Weil wir kein Geld für so ein Smartphone haben.
Weil hier in Guatemala die Medien im Dienste der Ausgeschlossenen von den Mächtigen als Bedrohung gesehen werden.
Weil das hier ein Problemkiez ist. Ihr redet doch nur über uns, nie mit uns.
In vielen Teilen der Welt wir Frauen soziale Netzwerke nicht so nutzen können oder dürfen wie Männer.
Weil in meinem Land Blogs und alles zensiert werden.
Weil es hier verboten ist, unser eigenes Community-Radio aufzumachen.
Ich habe etwas zu sagen.
Aha, und was?
Genau das. Ich habe etwas zu sagen. Und du auch. Per Internet, über dein Radio, worüber auch immer.
Speak it out. Come on.
Es gibt ein Recht auf Kommunikation.
Independientes que se arriesgan, son tiempos difíciles y
juveniles en Radio Victoria 92.1.
Radio Victoria ist ein recht junges Radio, auch wenn einige der RadiomacherInnen seit seinen Anfängen im Jahr 1993 dabei sind. Denn Radio Victoria war nie nur einfach ein Radio, sondern gleichzeitig auch Treffpunkt, wo junge Menschen zusammenkommen, um das Radiomachen zu erlernen. Elvis Zabala ist bereits seit seinem 16. Lebensjahr dabei. Elvi erklärt, wie er und die anderen sich gemeinsam das Radiomachen erarbeitet haben.
Toda la gente que está en la radio, nadie ha pasado por la universidad estudiando.
Niemand von uns hier im Radio hat das an der Universität gelernt und trotzdem können wir das Editorial oder eine Nachricht schreiben, moderieren und die Produktion übernehmen. Hier lernen die Neuen von denen mit Erfahrung.
Was nach einer spannenden Freizeitgestaltung für junge Menschen klingt, war von Anfang an als Dienst an der Dorfgemeinschaft gedacht. Elvi über die Anfänge Radio Victorias.
Radio Victoria nació en la comunidad de Santa Marta.
Radio Victoria entstand in Santa Marta, einer Gemeinde, die Mitte der 80er Jahre von Menschen gegründet wurde, die vor dem Bürgerkrieg geflüchtet waren. Schon bald kam es zu Spannungen zwischen den aus Honduras Rückkehrenden und den im Lande Gebliebenen. Gerüchte gingen um. Guerilleros sollten unter den Rückkehrenden sein. Sie würden Kinder essen und sich der Alten entledigen, hieß es. Dem wollten die Jugendlichen etwas entgegensetzen.
Es entstand die Idee, ein Medium zu schaffen, um den Leuten zu sagen, wir sind wie ihr. Mit dieser Idee starteten wir im Juli 1993 Radio Santa Marta, ein Jahr nach der Unterzeichnung der Friedensabkommen.
Die ersten 3 Monate wurde noch von Santa Marta ausgesendet. Doch wegen der geografischen Lage konnte das Radio nicht in den anderen Gemeinden des Departements empfangen werden. Deshalb zog es in das günstiger gelegene Victoria um. Und so wurde aus Radio Santa Marta Radio Victoria.
Ya enseguida también venimos a enlazarnos a la red de ARPAS. Saludos especiales a los amigos que, y amigas que también a través de la internet están a la distancia escuchándonos.
Radio Victoria wurde schnell zum wichtigsten Kommunikationsmedium in der Region. Noch einmal Elvi Zabala.
Zu dieser Zeit gab es keine Handys, es gab noch nicht einmal Telefon in den Gemeinden. Und viele hatten auch keine Straßenanbindung. So wurde Radio Victoria zum wichtigsten Kommunikationsmedium.
Wer in die Stadt kam, ging beim Radio vorbei, um Grüße an die Zuhausegebliebenen zu senden. Heute hilft Radio Victoria mit den Verwandten, die in die USA auswandern mussten, in Kontakt zu bleiben.
92.1 Radio Victoria. 92.1
Radio Victoria. Radio Victoria war aber nie nur reines Kommunikationsmedium.
Es ging immer auch darum, einen Platz für Bewusstseinsbildung, Bildung und Information zu schaffen.
Berichtet Marixela Ramos, die ebenfalls als Jugendliche zu Radio Victoria stieß. Und dabei wurden immer auch die Menschen aus den Kommunen mit einbezogen, erklärt Marixela weiter.
Von Anfang an haben die Menschen vom Radio Besitz ergriffen. Sie kommen in die Kabine, sprechen mit uns und werden zum Teil selber zu ReporterInnen.
Wichtig war den RadiomacherInnen immer, auch aus anderen Teilen des Landes zu berichten.
22 radios comunitarias en una sola red informativa.
Desde Radio Fonseca.
Desde Radio La Clave.
Eine wichtige Rolle spielt dabei Voces en Contacto, das Infomagazin des Netzwerkes Freier Radios El Salvadors, kurz APAS genannt.
Desde Radio Bálsamo Les.
Informando las exigencias y luchas de las comunidades.
Voces en Contacto, tu revista informativa.
Marixela Ramos über die Idee hinter dem Magazin.
Wir produzieren eine Zusammenstellung von Berichten über Themen, die in anderen Medien nicht vorkommen. Unser Vorteil ist es, ein Netzwerk zu haben. So können wir aus allen Teilen des Landes berichten. auch aus Gemeinden, in die die großen Medien nie kommen.
Und
wir nutzen dieses Magazin, um Themen auf den Tisch zu bringen, die sonst nicht angesprochen werden.
Ergänzt Marixela.
¿Cómo evitar la violencia contra las mujeres durante el COVID-19?
Themen wie Gewalt gegen Frauen oder Aufklärung über die Auswirkungen des Bergbaus sind fester Bestandteil des Programms von Radio Victoria. Und seit Ausbruch der Corona-Pandemie steht der Schutz der Gesundheit ganz oben auf der Themenliste der Radiomacher.
Queremos agradecerle a usted que recién nos sintoniza a través del 92.1 del FM a nivel nacional. También para quienes nos escuchan en nuestra página web en arpas.org.sb. Continuamos con más. Luego de más de 5 meses del cierre obligatorio de las escuelas a causa de la pandemia de COVID-19,
en August widmete Radio Victoria einen Beitrag auf Voces en Contacto den Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie. Ana López berichtet aus Santa Marta, wie sich diese in der Gemeinde auswirkt.
Trabajar desde casa. La profesora Gladys Beltrán sobre las dificultades a las que se están enfrentando docentes y estudiantes.
Como profesora de escuela rural.
Lehrerin Gladys Beltrán beklagt, dass kaum ein Haushalt Internet hat und darüber hinaus das Lernen von zu Hause sich negativ auf die Leistungen der Schülerinnen auswirkt.
Está afectando a la mayoría de los estudiantes.
Aber auch Eltern kommen zu Wort.
Pues como madre de familia nos está afectando bastante.
Eine Mutter berichtet, dass sie mit zusätzlichen Belastungen zu kämpfen hat. Da sie ihren Kindern bei den Hausaufgaben nicht helfen kann, musste sie sogar jemanden damit beauftragen. Das belastet das schon schmale Budget des Haushaltes zusätzlich. Zum Schluss ihres Beitrags betont Ana López noch einmal, dass die Überlastung der Eltern nicht selten zu häuslicher Gewalt führt, was zusätzlich die mentale Gesundheit der Kinder beeinträchtigt. Während gerade viele junge Menschen den abgelegenen Dörfern den Rücken kehren, wollen Marixela, Elvi und ihre MitstreiterInnen bleiben. Denn für sie ist Radiomachen nicht nur einfach ein Job, sondern ein Dienst an ihrer Gemeinde, der dieser Zusammenhalt und Identität gibt.
Pues respetar nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo.
Onda Hinhörer.
Was sind eigentlich
Ziele für nachhaltige Entwicklung? Heute Ziel 16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Oder auch Rechtsstaat und Inklusion. Puh, ganz schön viel. Und was heißt das?
Oh Gott, stellen Sie mir jetzt eine Frage. Ja?
Also esto parece pregunta de prueba.
Wie eine Prüfungsfrage sollte es nicht gemeint sein. Deshalb jetzt mal Stück für Stück.
Der Frieden ist nicht alles. Aber alles ist ohne den Frieden nichts.
Lange vor jeder Diskussion um Development und Goals hatte das übrigens Willy Brandt gesagt.
El derecho de
Das Recht, in Frieden zu leben, das ist doch schon mal ganz verständlich. Aber heißt das nicht noch ein bisschen mehr als nur die Abwesenheit von Krieg?
Un Estado de Derecho es un Estado donde las personas tienen la posibilidad de desarrollarse,
In einem Rechtsstaat haben alle Menschen die Möglichkeit und das Recht, sich frei zu entfalten. Das schließt den Zugang zu Wohnung, Bildung und Gesundheitsversorgung ein und auch das Recht zu wählen und über die Zukunft der Gesellschaft mitzuentscheiden. Es geht auch darum, dass wir nicht unsinnigen Regeln oder von geldgierigen Machos gemachten Gesetzen unterworfen sind.
Doch weder das Recht auf körperliche Unversehrtheit noch das auf freie Entfaltung und gesellschaftliche Teilhabe sind eine Selbstverständlichkeit.
No tengo muchos derechos, soy extranjera. Existe discriminación, existe clasismo y existe racismo. La policía es violenta, son agresivos. No es color de rosa.
Sí. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú.
Hier und weltweit gibt es noch viel zu tun. Zum Beispiel bei der Verwirklichung echter gesellschaftlicher Teilhabe.
Inclusión para mí significa que todas las personas puedan participar en un proceso. Inclusión significa que no existan sectores favorecidos y sectores menos favorecidos.
Inclusión bedeutet für mich eben alle Menschen in einer Gruppe zu sehen und das zu leben, was jeder mitbringt.
Es geht darum, wie jeder in der Gesellschaft vertreten ist, wie er gesehen wird. Was heißt Demokratie? Und als Gesellschaft müssen wir Wege finden. Es geht gar nicht anders. Aber wie?
Für mich bedeutet Rechtsstaat Gleichheit vor dem Gesetz, demokratische Strukturen und Einhaltung der Menschenrechte.
Und da, wo Menschenrechte mit Füßen getreten wurden, im Nachhinein Gerechtigkeit zu gewährleisten, auch das bedeutet Rechtsstaat.
Por la vida y por la paz, que nos diga dónde están.
Por la vida y por la paz, que nos diga dónde están.
Que se haga justicia y se dignifique la memoria de cada uno de nuestros familiares. Verdad, justicia y memoria, nada más, pero nada menos.
Angehörige von Ermordeten oder Verschwundenen fordern, die Geschichte ihrer Liebsten aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Sie fordern Wahrheit, Gerechtigkeit und Erinnerung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Sag uns die Wahrheit, hopp, hopp, hopp. Sag uns die Wahrheit.
Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Seit 7 Jahren lebt der Deutsch-Argentinier Luis Esteban Kiburg in Berlin. In Argentinien gilt der Ex-Militär wegen Folter und Mord an Oppositionellen während der Diktatur als dringend tatverdächtig. Doch Kiburg entzog sich der dortigen Justiz und setzte sich nach Deutschland ab. Er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht und auch die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Angehörige von Verschwundenen riefen nun zur Demonstration durch Kiburgs Wohngegend auf.
Ein Samstagnachmittag im September. Etwa 80 Personen demonstrieren in Berlin. Sie ziehen durch die Straßen des Winzviertels im Prenzlauer Berg. Wohin sie auch gehen, wir werden sie suchen, singen sie. In der Umgebung sind Plakate des 72 Jahre alten argentinischen Ex-Offiziers Luis Esteban Kiburg geklebt. Die Demonstrantinnen und Demonstranten halten Fotos von verschwundenen Gefangenen in die Höhe und Schilder, auf denen steht «Donde están?» – «Wo sind sie?». In kleinen Straßenperformances zeichnen sie mit Kreide die Umrisse von Menschen auf den Asphalt, Symbole für das gewaltsame Verschwinden lassen. Ezequiel Monteros ist einer der Organisatoren der Demonstration.
Estamos denunciando a Luis Esteban Kiburg. Es un exmilitar de Argentina que está acusado por delitos de lesa humanidad.
Wir klagen Luis Esteban Kiburg an. Er war ein ranghoher Militär der Marine und er wird der Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschuldigt. Wir wollen, dass die Nachbarn hier erfahren, wer er ist und ihr Urteil über ihn fällen.
Los vecinos del barrio conozcan quién está viviendo acá y que lo condenen socialmente.
Der argentinische Dokumentarfilmer Monteros, dessen Eltern selbst politische Gefangene waren, engagiert sich bei Hijos. Das ist ein vor 25 Jahren entstandener Zusammenschluss von Söhnen und Töchtern von Opfern der Diktatur in Argentinien. Zwischen 1976 und 1983 waren der Diktatur etwa 30.000 Menschen zum Opfer gefallen.
Mit Aktionen wie der heutigen, sogenannten Escraches, protestieren die Hijos an den Wohnorten von Diktaturverbrechern, fordern Aufklärung des Schicksals ihrer Angehörigen und kämpfen gegen Straflosigkeit. Am selben Tag protestieren Hijos-Gruppen vor deutschen Konsulaten in Paris und Amsterdam.
Kyburg war Offizier in einer Marinebasis in Mar del Plata, südlich der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. In der Zeit der Diktatur ab 1976 wurde dort ein Gefangenen- und Folterlager eingerichtet. Als stellvertretender Befehlshaber einer Kampftauchereinheit auf diesem Militärstützpunkt gilt Kyburg als dringend tatverdächtig an Entführungen, Folter und Mord von 152 Personen beteiligt gewesen zu sein.
Luna Atilio Rubén. Chiaramonte Miguel Ángel, Chiaramonte Alberto.
Deren Namen werden heute vorgelesen. Die argentinische Anwältin und Schriftstellerin María Esther Alonso erklärt:
Entre ese listado de víctimas que se le imputan están dos mujeres.
In den Listen der Verschwundenen finden sich auch zwei zu diesem Zeitpunkt schwangere Frauen. Kyburg weiß bestimmt, was mit ihren Babys passiert ist. Es geht darum, das Schicksal dieser Menschen aufzuklären, die heute über 40 Jahre alt sind.
In Argentinien wurden während der Diktatur systematisch Kinder politischer Gefangener geraubt. Oftmals wuchsen sie, ohne ihre eigene Geschichte zu kennen, in Familien von Militärs auf. Bei der Suche nach etwa 500 geraubten Kindern konnten bisher 130 Fälle aufgeklärt werden, erklärt María Esther Alonso und weiter.
Wir weisen die Nachbarn darauf hin, dass ein argentinischer Folterer hier seit 7 Jahren straffrei lebt. In Argentinien wäre Kyburg längst verurteilt und verhaftet worden, wenn er nicht vor der argentinischen Justiz geflohen wäre. Wegen seiner deutschen Staatsangehörigkeit kann er hier frei leben. Das darf Deutschland nicht zulassen.
2013 wurde ein internationaler Haftbefehl über Interpol verbreitet und Kyburg 2014 in Deutschland verortet. Argentinien stellte 2015 einen Auslieferungsantrag, den Deutschland jedoch ablehnte. Denn Kyburg hat deutsche Vorfahren und besitzt neben der argentinischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Deutschland liefert seine eigenen Staatsbürger grundsätzlich nicht an Staaten außerhalb der EU aus.
Die Staatsanwaltschaft Berlin ist zwar seit 2015 mit dem Fall Kyburg befasst, mehr Tempo scheint jedoch seit 2018 in die Sache zu kommen. Da nämlich entdeckte der argentinische Journalist Tony Advida, der seit 35 Jahren in Berlin lebt, Kyburg nach einer langen Suche. 2017 hatte er bei einer Veranstaltung zufällig davon erfahren, dass Kyburg in Berlin lebt. Bei einer Live-Schaltung nach Argentinien zu dem Staatsanwalt aus Mar del Plata, der für die Verfahren rund um die dortige Marinebasis zuständig war.
Da wurde erwähnt, dass eine von diesen gesuchten Mittäter von der Diktatur nach Deutschland gegangen wäre.
Erst danach habe er mit Unterstützung von anderen Freunden und Kollegen den Namen und die Adresse recherchiert und Kyburg eines Tages gefunden. Er erinnert sich, dass die alten Fotos nicht mehr aktuell waren. So fotografierte er ihn und verglich die neuen mit den alten Fotos.
Als ich 100% sicher war, dass der Gesuchte ist, die einfach in Argentinien ihn bei internationalen Haftbefehl Luis Esteban Kyburg gesucht mit 500.000 Pesos Lösegeld, da sind wir zu dem Europäischen Center für Menschenrechte, zum Wolfgang Kalek.
Noch im Jahr 2019 kam eine argentinische Hinterbliebene, Anaí Marocci, nach Berlin. Im September 1976 ist deren damals 19 Jahre alter Bruder Omar Marocci zusammen mit seiner schwangeren Frau Aide Susana Valor mutmaßlich in der Marinebasis von Mar del Plata verschwunden. Anaí Marocci sucht ihren Bruder und ihre Schwägerin noch immer. Zusammen mit dem ECCHR erstattete sie Anzeige gegen Kyburg in Deutschland.
Anaís Sohn, also der Neffe des 1976 verschwundenen Omar Marocci, ist der heute 39 Jahre alte Rodrigo Díaz. Er lebt inzwischen in Köln. Für den Escrache ist er extra nach Berlin gekommen.
Das Wichtigste ist Wahrheit und Gerechtigkeit. Diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben, haben einen Schweigepakt vereinbart. Bis heute sprechen sie nicht darüber, wie die Gefangenen getötet wurden. Damit zwingen sie die Angehörigen der Verschwundenen dazu, jeden Tag wieder diese Ungewissheit und diesen Horror zu durchleben. Da Kyburg vor der argentinischen Justiz geflohen ist, muss die deutsche Justiz aktiv werden, damit er sich für seine Taten verantworten muss.
Le pide que rinda las cuentas que no ha tenido que rendir porque se ha fugado frente a la justicia argentina.
Andreas Schüller, beim ECCHR verantwortlich für Völkerstrafrecht, bewertet es als positiv, dass die Berliner Staatsanwälte bereits Zeugen in Argentinien vernommen haben.
Aber wir hoffen trotzdem auf weitere Schritte und eine baldige Anklageerhebung. Es geht hier nicht nur darum, Einzeltaten nachzuweisen, sondern vor allem auch die Rolle Kyburgs im Gesamtsystem der Basis in Mar del Plata und seiner Verantwortung dort als Teil der Eliteeinheit für das Verschwinden von Oppositionellen.
Dirk Feuerberg, Leiter der zuständigen Abteilung bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, erklärt dazu:
Lange Zeit war es ja so, dass man meinte, Tathandlungen des Einzelnen nachweisen zu müssen, ganz konkret eine Tathandlung beschreiben können zu müssen, um zu einem Urteilsspruch zu kommen.
Die Rechtsprechung habe sich in den letzten Jahren aufgrund von Urteilen zu Taten aus der Zeit des Nationalsozialismus allerdings sehr geändert, so Feuerberg.
Wenn jemand in eine Organisationsform eingebunden war, in der für jeden und damit auch für den Angeklagten oder die Angeklagte erkennbar war, dass der Beitrag, den man dort erbringt, der vielleicht relativ allgemeiner Natur war, also das Besetzen eines Wachpostens oder Ähnliches, dazu beiträgt, dass Menschen im großen Maßstabe gefoltert und ermordet werden, dann reicht der Nachweis der Einbindung in diese Struktur.
Allerdings, ergänzt der Staatsanwalt, in jedem Einzelfall müsse nachgewiesen werden, ob im Moment der Taten absehbar war, was den Verschleppten widerfahren würde.
Aus dem Grund muss Deutschland hier ermitteln, weil Deutschland kein sicherer Hafen für Folterer und Kriegsverbrecher sein darf.
Bekräftigt Andreas Schüller. Denn Kyburg ist kein Einzelfall. So lebte der in Chile wegen mehrfachen Mordes während der Pinochet-Diktatur rechtskräftig verurteilte deutsch-chilenische Ex-Offizier Walter Klug-Rivera 4 Jahre lang unbehelligt im Rheinland.
Auch strafrechtliche Schritte zur Aufklärung von Verbrechen in der Colonia Dignidad, der deutschen Sekte im Süden Chiles, in der Oppositionelle gefoltert und ermordet wurden, verliefen in Deutschland stets im Sande. Die Ermittlungen unter anderem gegen den ehemaligen Sektenarzt Hartmut Hopp, der in Deutschland lebt und als Verbindungsmann zum chilenischen Geheimdienst galt, wurden 2019 eingestellt. Über eine Wiederaufnahme der Ermittlungen hat derzeit die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf zu entscheiden. Rechtsanwalt Schüller ergänzt:
Der Fall Kyburg zeigt mal wieder, dass ein Tatbestand des Verschwindenlassens im Strafgesetzbuch unbedingt erforderlich ist, um für die Zukunft solche Fälle besser verfolgen zu können.
Hier sei der Gesetzgeber gefordert, ergänzt Schüller. Deutschland hat die 2010 in Kraft getretene UN-Konvention gegen das Verschwindenlassen ratifiziert.
Die Staaten, die das ratifiziert haben, sie müssen nationale Gesetze erlassen, die explizit einen Straftatbestand für gewaltsames Verschwindenlassen festlegen. Sie müssen Strukturen aufbauen, damit das Gesetz auch umgesetzt wird,
sagt Barbara Lochbieler. Die frühere Grünen-Europapolitikerin ist seit 2019 Mitglied im UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen. Die Bundesregierung erklärte im Juli in ihrem Bericht an die UNO, die bestehenden deutschen Straftatbestände ermöglichten bereits eine umfassende Aufklärung, Verfolgung und Bestrafung von Fällen des Verschwindenlassens von Personen. Gleichzeitig erkennt die Bundesregierung an, dass die Einführung eines Straftatbestands des Verschwindenlassens möglicherweise eine bedeutende Symbolkraft haben könnte. Für Barbara Lochbieler ist klar:
Ich glaube, die deutsche Regierung ist sich schon bewusst, da sie ja sehr aktiv ist in internationalen Menschenrechtsgremien, dass es wichtig ist, dass wenn man eine Konvention ratifiziert, dass man sie auch umsetzt, auch in den Kernbeständen umsetzt. Das hat eine Vorbildwirkung auch für andere Staaten, von denen man es ja auch einfordert, dass sie das ordentlich umsetzen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.